Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Der Deutsche Olympische Sportbund hat einen neuen Präsidenten, Thomas Weikert, deutlich gewählt auf der heutigen Mitgliederversammlung. Er verspricht einen Neuanfang, eine Analyse gleich hier. Und ich spreche mit der frisch gewählten Vizepräsidentin Verena Bentele darüber, wie der Kulturwandel im DOSB klappen kann. Außerdem erfahren Sie natürlich, wie es beim Topspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Dortmund und dem FC Bayern München steht. 1:1 nach 39 Minuten. In der Halbzeitpause folgt dann die Analyse von Taktikexperte Tobias Escher. Und am Ende der Sendung geht es um den Schachboom und ob davon auch deutsche Schachspielerinnen und Schachspieler profitieren. Tischtennis-Funktionär Thomas Weikert oder Athletenvertreterin Claudia Bokel. Vor dieser Wahl stand heute die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes und die Entscheidung ist dann doch sehr deutlich gewesen. Weikert erhält 87% der Stimmen und ist neuer DOSB-Präsident.
Ja, ich bin ein bisschen überwältigt. Das ist ja nicht, wird ja nicht jeden Tag hier DOSB-Präsident. Und jetzt packen wir es gemeinsam an und dann kommen wir auch voran. Vielen Dank.
Und genug zum Anpacken gibt es ja, denn dass Weikert überhaupt jetzt DOSB-Präsident geworden ist, ist natürlich das Resultat von all den Skandalen der vergangenen Monate, die dafür gesorgt haben, dass Alfons Hörmann seine Amtszeit nicht erfüllt hat. Da ist der anonyme Brief, in dem von einer Kultur der Angst im DOSB gesprochen wurde. Dann hat der DOSB dem ehemaligen Vorstandsmitglied Karin Fehres mit einer Klage gedroht, weil man glaubt, dass sie diesen anonymen Brief geschrieben hat. Fehres bestreitet das. Und es hat Beschwerden von Athletenvertreter Jonathan Koch gegeben, dass er im Präsidium isoliert wurde. Ich könnte noch weitermachen, aber dann wird die Sendezeit knapp. Und es soll ja auch erstmal alles besser werden. Weikert verspricht einen Neuanfang. Andrea Schildke hat für uns die Mitgliederversammlung verfolgt. Aufgrund der Corona-Lage nicht vor Ort in Weimar, sondern per Stream. Frau Schildke, welches Signal geht denn von dieser Mitgliederversammlung aus?
Es ist tatsächlich das Signal eines Neuanfangs, das Thomas Weikert auch in seiner Bewerbungsrede schon angekündigt hat. Und das ist einmal, er ist der Favorit gewesen und ist auch eindeutig gewählt worden. Und was ich sehr beeindruckend fand, ist die Wahl der Vizepräsidenten und Tinnen. Da sind ja auch drei Frauen aus dem früheren Präsidium angetreten und die sind alle drei nicht gewählt worden. Das heißt, es gibt ein komplett neues Präsidium und da sind auch Miriam Welte, Vizepräsidentin, Paralympicsiegerin im Biathlon und Skilanglauf, frühere Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Holze von der Kinderturnstiftung, Stefan Meyer, der war ja bis gerade noch parlamentarischer Staatssekretär im für Sport zuständigen Bundesinnenministerium und Oliver Stegemann, das ist der Sprecher der nicht-olympischen Verbände. Und bemerkenswert finde ich, die sind alle unter 50 Jahre alt, Weikert ist gerade mal 60. Also auch das ändert so das Bild der meist männlichen und alten Sportfunktionäre im DOSB.
Was sind denn jetzt die Hauptaufgaben von Thomas Weikert und seinem neuen Präsidium?
Ja, die haben eine Menge vor. Die sind ja jetzt auch erstmal alle für nur ein Jahr gewählt. Im nächsten Jahr gibt es ja dann eine neue Mitgliederversammlung, wo dann der turnusgemäße Vierjahresrhythmus wieder eingehalten werden soll. Und vor denen liegt und vor Thomas Weikert jetzt vor allem die Aufgabe, Brücken bauen, Altes aufräumen und eben den Verband für die Zukunft aufzustellen. Und das hat er in seiner Bewerbungsrede so geschrieben.
Wir müssen einen modernen, glaubwürdigen und integren DOSB bauen. Ein Verband, dem die Menschen in Deutschland wieder vertrauen können.
Und das will er halt vor allem durch Gespräche jetzt erstmal lösen. Also er spricht jetzt erstmal mit seinem eigenen Präsidium. Die sind ja auch alle neu. Er spricht mit dem alten Präsidenten. Keine Berührungsängste habe er da und ein Sportminister, weil er, und das ist auch eines seiner großen Ziele, die er angemerkt hat, weil er insgesamt die Rolle des Sports im politischen Berlin ausbauen will, weil er sagt, da ist der Sport viel zu wenig vorgekommen.
Und wo wir gerade über das sportpolitische Berlin sprechen, Sie haben Stefan Meyer angesprochen, der ist im Moment noch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium für den Sport zuständig. Jetzt ist er ins Präsidium gewählt worden. Wie bewerten Sie diese Personalie?
Die ist kritisch zu bewerten, weil da wechselt halt jemand die Seiten. Er war bis gerade noch im für Sport zuständigen Bundesinnenministerium und hat sich da auch gerühmt, dass er den Mittelaufwachs in 4 Jahren um 100 Millionen Euro für den Sport erhöht hat. Also er ist einmal Verteiler, jetzt möchte er gerne Empfänger werden. Er sieht da aber offensichtlich gar kein Problem drin. Er muss die Freigabe von der Bundesregierung bekommen, weil eigentlich heißt es, jemand, der ein politisches Amt bekleidet hat, soll erst mal 18 Monate warten, bis er sich neu betätigt. Aber Stefan Meyer meint, der Sport sei ja nur ein Ehrenamt und er könne dem Sport doch sehr gut helfen, weil er doch wisse, was da im politischen Berlin so abgeht. Also er sieht da überhaupt keine Interessenskonflikte. Und jetzt muss man eben abwarten, ob diese Freigabe von der neuen Bundesregierung erteilt wird. Aber Thomas Weikert hat auch gesagt, die Satzung sieht wohl vor, dass erstmal das Präsidium so arbeiten kann, wie es jetzt ist, ohne Stefan Meyer. Und dann würde es auch Lösungen geben für den Fall, dass er die Freigabe nicht bekommt.
Kurz zum Abschluss. Ich habe ein paar der Verwerfungen aufgezählt, die es im deutschen Sport gibt. Sind die heute Thema gewesen?
Die sind unterschwellig eigentlich immer zur Sprache gekommen in diversen Reden. Und am deutlichsten hat Thomas de Maizière die angesprochen. Der ist ja der Vorsitzende der Ethikkommission, der ja auch letztendlich dafür gesorgt hat, dass es heute zu dieser Mitgliederversammlung gekommen ist. Und er hat gesagt, mit einer Neuwahl ist es nicht getan, wenn sich nicht insgesamt der Umgang miteinander dem DOSB ein paar Wünsche mit auf den Weg gegeben.
Erstens, reden wir nicht zu oft von der großen Sportfamilie. Überhöhen wir das nicht zu oft, sondern verhalten wir uns lieber ganz normal. Zweitens, denken wir bei allem zuerst an die Sporttreibenden im Breiten- und im Spitzensport, dann an den DOSB und erst dann an die eigene Person.
Und das war so eine Spitze natürlich gegen die bisherige Führung, von der man ja tatsächlich den Eindruck hat, die sieht sich selbst im Zentrum und da dreht sich alles um die eigene Person und absolut nicht um das Ehrenamt, was sie ausführen.
Einschätzungen von meiner Kollegin Andrea Schildke. Vielen Dank und die Tonaussetzer bitte ich zu entschuldigen und hoffe, dass die sich jetzt nicht wiederholen, denn ich spreche jetzt mit der neu gewählten DOSB-Vizepräsidentin Verena Bentele. Sie sitzt im Zug und hat in ihrer Karriere als Paraathletin 12-mal Gold geholt bei den Winter Paralympics und ist jetzt Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Guten Abend, Frau Bentele.
Einen schönen guten Abend. Genau, und sorry, ich bin im Zug, weil die Mitgliederversammlung doch ein bisschen länger gedauert hat.
Frau Bentele, Herr Weikert hat in seiner Rede gesagt, der DOSB soll wieder integer und glaubwürdig werden. Wie wollen Sie und das neue Präsidium das schaffen?
Also wichtig ist erstmal wirklich für große Offenheit, Vertrauen und Mut zu stehen. Das finde ich wirklich entscheidend, dass man mit den Sportlerinnen, Sportlern, den Verbändegruppen in Deutschland und natürlich aber auch mit den DOSB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gespräch sucht und sich erstmal anhört, wo auch deren Sorgen, Ängste und Nöte sind, damit man dann gemeinsam Wege suchen kann, um den Sport in Deutschland voranzubringen. Sport hat so eine gute Energie, so viel Power, gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie, ist eins der Themen, die uns alle beschäftigen im neuen Präsidium, dass definitiv zum Beispiel der Schulsport nicht ausfallen sollte, dass Kinder und Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen die Möglichkeit haben sollten, sich zu bewegen, auch gemeinsam mit natürlich den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, weil der Sport einfach so gut wirkt gegen Einsamkeit. Der Sport ist so gesund, weil er eben auch positive Hormone freisetzt. Also es gibt sehr viele Gründe, die Kraft des Sports einfach auch jetzt gerade speziell zu nutzen.
Damit das klappt, muss dann auch das aufgearbeitet werden, was in den vergangenen Monaten passiert ist?
Ja, es muss auf jeden Fall natürlich aufgearbeitet werden. Andererseits, nee, Punkt. Da machen wir mal einen Punkt hin. Und dann kommt der zweite Teil. Ich bin wirklich so von außen, dass ich von den Verwerfungen natürlich wie viele von außen mitbekommen habe, aber eben kein Teil davon war. Und das finde ich total wichtig, dass in unserem neuen Präsidium der Thomas Weikert als Präsident und auch wir Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten jüngere, engagierte Menschen sind, die jetzt nicht aus den Strukturen kommen und schon jahrelang vielleicht auch das Problem haben, weggeschaut zu haben. Wir sind alle mit viel Engagement und Herzblut und Leidenschaft bei der Sache und haben so, glaube ich, auch die Möglichkeit, wirklich die Dinge aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Natürlich muss man aufarbeiten, zuhören, das ist ganz wichtig, aber jetzt heißt auch für mich wirklich einen riesen Vertrauensvorschuss in den Sport zu geben und den hoffentlich auch zu bekommen für unsere Arbeit.
Jetzt ist es so, wir haben gerade über Stefan Meyer schon gesprochen, eine Personalie im Präsidium, die umstritten ist, weil er eben direkt vom Amt als parlamentarischer Staatssekretär zum DOSB wechselt, für den er da vorher zuständig gewesen ist. Ist das nicht gleich zu Beginn ein neues Compliance-Problem für den DOSB?
Also äußere ich mich jetzt nicht zu. Ich habe natürlich Stefan Meyers Ausführungen heute gehört. Oder ich äußere mich in dem Sinne, er hat da seine Regelung eben auch angesprochen, dass er erst natürlich auf die Freigabe warten muss. Er hat das sehr auf das Thema Ehrenamt, Hauptamt abgestellt, dass es eben ein ehrenamtliches Engagement ist. Ich bin schon der Meinung, dass wir da jetzt einfach auch vertrauen müssen. Erstens mal, dass die neue Bundesregierung eine gute Regelung findet, an der er sich dann auch orientieren kann. Und zum Zweiten, dass wir dann natürlich aber auch als Präsidium schauen müssen, wie wir damit umgehen, dass jemand eben noch so nah an den Regierungsgeschäften war, der dann im Präsidium arbeitet.
Würden Sie sich denn wünschen, dass die Regierung sagt, nee, so schnell, Herr Meyer, dürfen Sie nicht zum DOSB?
Heute keine zweiten Adventswünsche, wir schauen mal.
Mein Eindruck heute, als ich die Mitgliederversammlung verfolgt habe, dafür, dass es in den vergangenen Monaten so viel Unruhe gegeben hat und auch fragwürdige Entscheidungen, zumindest in den Führungsgremien, ist heute sehr wenig kritisch hinterfragt worden von den Delegierten. Wie war Ihr Eindruck? Sie waren ja vor Ort.
Ja, ich war vor Ort. Also das Thema ist immer wieder, wie es Ihre Kollegin auch in dem Vorabgespräch gesagt hat, unterschwellig schon zur Sprache gekommen. Aber die Mitgliederversammlung heute hat sich eben sehr auf den Neuanfang, die Neuwahlen und die Zukunft konzentriert. Und das ist meines Erachtens jetzt auch geboten. Peking steht vor der Tür, Olympische und Paralympische Spiele stehen an. Die neue Bundesregierung wird nächste Woche ihre Arbeit aufnehmen. Da gilt es jetzt, politische Kontakte und Netzwerke zu knüpfen und den Sport zu positionieren, auch in Berlin. Und deswegen ist die heutige Mitgliederversammlung sehr im Zeichen des Neuanfangs gestartet. In den Gesprächen natürlich zwischendurch, auch in den Pausen mit schön weitem Abstand, wurde natürlich auch schon nochmal deutlich mehr über die Kritik gesprochen als in offiziellen Redebeiträgen. Aber die Sitzung heute hat dafür natürlich auch jetzt nicht so viel Raum gehabt, weil wir natürlich aus Gründen des Schutzkonzeptes eine sehr straffe, nicht so lange Mitgliederversammlung hatten mit sehr strengen Regelungen. Das ist ja auch genau richtig so. Und da hat man sich sehr auf die Wahlen und den Neuanfang konzentriert.
Aber wenn Sie jetzt davon sprechen, dass das sozusagen bei der Kaffeepause besprochen wurde, und das wurde ja sicherlich auch im Vorfeld viel besprochen, aber halt wieder komplett außerhalb der Öffentlichkeit, auch die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten vor ein paar Wochen in Düsseldorf, da wurde die Presse auch ausgeschlossen. Und für auch Sportvereinsfunktionäre an der viel zitierten Basis ist es unglaublich schwer zu blicken, was beim DOSB abgeht. Wie wollen Sie das ändern?
Wie gesagt, ich bin ja mit dem alten Präsidium jetzt nicht verknüpft und für mich ist das Wichtigste, ich komme ja von der Basis. Ich habe selber als Sportlerin in München im PSV, Postsportverein, mein Training gestartet. Ich habe viel mit Leuten wirklich vor Ort natürlich gearbeitet, die mich unterstützt haben als Begleitläuferin, Begleitläufer. Und ich finde schon, die Chance, die wir jetzt haben, ist ja genau wieder mit den Leuten über Integration, Inklusion zu sprechen, uns vor Ort anzuschauen, wie barrierefrei sind zum Beispiel die Sportstätten. Das ist ja ein Thema, das mich umtreibt. Wie können Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilhaben, die vielleicht jetzt eben nicht aus dem Elternhaus kommen, wo Sport an der Tagesordnung ist. Das sind die Dinge, die mich umtreiben und interessieren. Und da hilft nur eins, den Weg zu den Vereinen zu gehen und nicht zu warten, bis die Unzufriedenheit zu mir durchdringt, sondern ich will dorthin gehen, wo die Themen entstehen.
Was sind jetzt ganz konkret die ersten Dinge, die Sie in den kommenden Wochen als Präsidium anpacken müssen? Wir sind ja auch nicht weit weg von den nächsten Olympischen Spielen in China, vor einem politisch auch schwierigen Hintergrund.
Genau, also die nächsten wichtigen Etappen sind, genau wie Sie sagen, uns Gedanken zu machen, wie wir eben auch die Olympischen und Paralympischen Spiele begleiten als DOSB, wie wir das möglichst gut unterstützen, wie wir mit kritischer Distanz zur politischen Situation in China, aber eben mit bester Unterstützung für die Sportlerinnen und Sportler agieren. Dann gibt es natürlich auch ein paar operative Themen, die wir anschauen müssen, was so die personelle Veränderung im DOSB angeht, wie wir uns als Präsidium aufstellen, die Aufgaben verteilen. Das wird so in der ersten Sitzung in den nächsten paar Wochen unsere Aufgabe, das zu verteilen. Das wird vor Weihnachten auf jeden Fall passieren.
Sagt Verena Bentele, neu gewählte DOSB-Vizepräsidentin. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig nach der DOSB-Mitgliederversammlung mit uns sprechen konnten und die Verbindung hat auch gut gehalten. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Tschüss.
Vor einigen Jahren hat die Deutsche Fußballliga entschieden, wir machen ein Spiel am Samstagabend um 18:30 Uhr und nennen es Topf Top-Spiel. Oft genug sieht man dann die Ansetzungen und denkt, naja, ein Top-Spiel ist das jetzt nicht unbedingt. Aber heute Abend passt der Name. Tabellenführer Bayern München ist zu Gast bei Borussia Dortmund. Es steht 2:1 für die Bayern, nachdem die Dortmunder in Führung gegangen waren durch Brandt. Und über dieses Spiel und das Meisterschaftsduell, was sich da anbahnt oder vielleicht auch nicht, wenn es so bleibt, spreche ich jetzt mit dem Taktikexperten Tobias Escher, der unter anderem für das ZDF Bundesligaspiele analysiert. Hallo Herr Escher.
Guten Abend.
Herr Escher, was halten Sie von dem sehr schnellen Auftakt? Die ersten zwei Tore sind innerhalb der ersten 10 Minuten passiert und dann kurz vor der Halbzeit das 2:1 für die Bayern. Was ist das für ein Topspiel im Moment?
Es ist ein sehr launiges Topspiel in Dortmund. Die Dortmunder sind relativ gut in die Partie gekommen. Danach hat man ein Fußballspiel nach klassischem Muster gesehen. Die Bayern mit viel Ballbesitz, die Dortmunder eher aufs Kontern beschränkt und dann die Dortmunder mit zwei blöden individuellen Fehlern haben sich dann die Tore quasi selbst eingeschenkt.
Die Dortmunder sind ja in dieser Saison für ihre Unkonstanz auch ein bisschen bekannt. Sie spielen in der Liga selten schön, stehen da trotzdem auf Platz 2, sind aber dann in der Champions League ausgeschieden, teilweise ja auch mit hohen Niederlagen. Wie kann das sein, dass die Mannschaft so inkonstant ist in ihren Leistungen?
Die Mannschaft hat eine unglaubliche Wucht im Angriffsspiel mit Spielern wie Erling Haaland, der jetzt wieder fit ist, aber natürlich auch Marco Reus oder einem jungen Jude Bellingham. Die haben unglaublich viel Geschwindigkeit. Sie ist aber gerade defensiv noch nicht gefestigt. Das zeigt die hohe Anzahl an Gegentoren in der Bundesliga, aber auch, wie man in der Champions League aufgetreten ist. Da hat man ja gerade gegen Ajax Amsterdam, gegen diese Ballbesitzmaschine, defensiv kein Land gesehen.
Andererseits ist auf der anderen Seite eher gesagt, ist Julian Nagelsmann auch jetzt jemand, der frisch auf der Bayernbank sitzt. Wie hat er es aus Ihrer Sicht geschafft, seine Philosophie bei den Bayern einzubringen bis jetzt?
Ich finde es ganz interessant, dass von Julian Nagelsmanns Philosophie bei den Bayern noch nicht so richtig viel zu erkennen ist. Also man kennt ihn ja aus Leipzig und aus Hoffenheim als ein Trainer, der taktisch sehr versiert arbeitet, der viel in System denkt, der viel Änderungen auch häufig vornimmt. Bei den Bayern ist er relativ stark im alten 4-2-3-1 verhaftet. Ja, man hat da auch so einzelne Elemente wie einen sehr hohen Linksverteidiger, aber noch hat er nicht den großen taktischen Wurf gewagt, sondern macht eher das klassische Bayern-Spiel, viel Ballbesitz, 4-2-3-1 und dann eben über Lewandowski zu Toren kommen zu wollen.
Haben Sie eine Hypothese, warum er da noch nicht die große Revolution ausgerufen hat?
Ich glaube, das liegt auch daran, dass das Bayern-System ja sehr gut funktioniert hat in den vergangenen Jahren. Also da ist, glaube ich, was anderes, wenn man nach Leipzig kommt und den nächsten Sprung wagen möchte oder wenn man den Stars in Bayern sagen möchte, dass sie jetzt was ganz Neues probieren sollen. Da geht man das, glaube ich, behutsamer an. Aber er hat auch einzelne Probleme ja schon gelöst. Leroy Sané spielt unter ihm sehr viel stärker als unter Hansi Flick. Da hat er schon Mittel und Wege gefunden, die Mannschaft durchaus zu verbessern. Wie gesagt, der Revoluzzer ist jetzt noch nicht in ihm herausgekommen.
Und Sie haben es gesagt, das System ist ja erfolgreich gewesen und ja auch in dieser Saison durchaus erfolgreich. Auch die Dortmunder haben sich von den Verfolgern etwas abgesetzt, was auch daran liegt, dass zum Beispiel Leipzig deutlich unter den Erwartungen bleibt. Julian Nagelsmann ist weg, zwei wichtige Innenverteidiger sind auch weg. War da der Substanzverlust dort zu groß?
Der Substanzverlust war riesig, klar, aber die Saison ist jetzt auch schon wieder 14 Spieltage alt. Und gegen Union Berlin müssen die finanzstärkeren Leipziger eigentlich besser aussehen, als sie es am Freitagabend getan haben. Fakt ist, dass der neue Trainer Jesse March so eine Rückbesinnung auf den Fußball haben wollte, den Ralf Rangnick einst nach Leipzig gebracht hat. Also mehr Umschaltmomente, mehr Geschwindigkeit. Und das scheint momentan nicht zu funktionieren. Man hat die Stärken der vergangenen Saison ein bisschen verloren, aber dafür keine neuen Stärken gewinnen können.
Und auffallend ist, wenn man sich die Tabelle anguckt mit Union, Sie haben es angesprochen, gestern 2:1 gegen Leipzig gewonnen, da haben wir noch Freiburg, Hoffenheim, da stehen einige Vereine jetzt weiter oben, die ihre Trainer vor der Saison nicht gewechselt haben. Ist Kontinuität in dieser Saison Trumpf?
Ja, das ist sehr schön zu sehen, wie wichtig Kontinuität sein kann. Und es wäre ja auch vermessen zu glauben, dass wenn man alle paar Wochen den Trainer wechselt oder wenn man ständig eine neue Philosophie in den Verein bringen möchte, dass man dann eher Erfolg hat als ein Verein wie Freiburg, der seit vielen Jahren eine klare Idee verfolgt. Also hier schlägt momentan klar Kontinuität die wilden Trainerwechselorgien, die wir im Sommer erlebt haben.
Glauben Sie trotzdem, dass jetzt einige Vereine die Notbremse ziehen, zum Beispiel eben die angesprochenen Leipziger?
Ja, jetzt beginnt so ein bisschen die Trainerwechselsaison, hat man das Gefühl. Jetzt kurz vor Weihnachten und gerade dann in der Winterpause, weil man natürlich in der Winterpause nochmal die Chance hat, eine Woche am Stück zu trainieren, vielleicht einen neuen Akzent zu setzen, auch mit Transfers. Da ist ein Trainerwechsel natürlich passend, wenn man den noch vor der Winterpause ausführt.
Einschätzungen waren das von Tobias Escher. Vielen Dank dafür. Und hinter Dortmund und Bayern etabliert sich Leverkusen als Dritter in der Tabelle. Und wie? 7:1 gewinnen die Leverkusener heute gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth. Christian Schulze über ein Spiel mit vielen Premieren.
Erstmals in einem Bundesliga-Heimspiel erzielte Bayer Leverkusen 7 Tore und erstmals gelang einem Leverkusener dabei ein Viererpack. Patrick Schick schoss die mal wieder überforderten Fürther in der zweiten Halbzeit quasi alleine ab. 4 Tore in noch nicht einmal 30 Minuten. Schon zur Pause führte Leverkusen mit 3:1. Alle 3 Torschüsse waren drin. Fürth hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde den Anschlusstreffer durch Duziak erzielt, bot aber in der Abwehr wieder eine katastrophale Vorstellung. Das 1:7 in Leverkusen ist die 12. Niederlage in Folge für den abgeschlagenen Tabellenletzten. Diese Serie ist neuer Bundesliga-Rekord.
Und führt damit auf den Spuren von Tasmania Berlin nur 1 Punkt aus 14 Spielen. Und den ganzen Frust darüber hört man auch bei Torschütze Jeremy Duziak nach dem Spiel.
Ich finde, die erste Halbzeit war sehr gut. Wir waren sehr gut im Spiel. Was halt sehr scheiße war, dass kurz vor der Halbzeit noch das 3:1 bekommen haben. Ich denke, dadurch, dass wir so ein frühes Gegentor auch in der zweiten Halbzeit bekommen haben, ist es natürlich auch menschlich, dass man dann die Köpfe ein bisschen runtergehen und man sich ein bisschen hängen lässt. Und ja.
Die Fürther also garantiert auf einem Abstiegsplatz als Tabellenletzter und nicht viel besser steht Bielefeld da. Heute reicht es gegen Köln auch nur zu einem 1:1. Stefan Kausen.
Am Ende dieses Unentschiedens stand fest, Bielefeld bleibt in akuter Abstiegsnot. Bielefeld kann zu Hause nicht gewinnen und die Kölner trotz der Euphorie nach dem Derby-Sieg weiterhin ohne Auswärtsdreier. So wurde es eine Punkteteilung. Köln führte vor der Pause durch Özcan mit 1:0. Bielefeld hatte Riesenchancen, kam durch Lasme aber nur noch zum 1:1. Unter dem Strich Bielefeld gefährlicher, aber wieder einmal glücklos.
Wer darauf gewettet hätte, dass Bochum am 14. Spieltag vor Leipzig steht, der hätte viel Geld gewinnen können, denn genau das ist eingetreten. Über die Schwäche der Leipziger haben wir gerade schon gesprochen. Über die Stärke der Bochumer heute beim 3:2 in Augsburg berichtet Martin Raspe.
Am Ende schleppten die Bochumer einen 3:2 Auswärtssieg in Augsburg über die Ziellinie. Ein bisschen glücklich zwar, aber letztlich doch verdient. Die Augsburger Offensive, die kam nach verkorkster erster Halbzeit einfach zu spät. Nach dem 3:0 der Bochumer in der ersten Halbzeit sah alles nach einer klaren Angelegenheit aus. Doch Augsburg steigerte sich in Hälfte 2, hatte jede Menge Chancen, schoss aber eben nur noch 2 Tore. Das war für die Augsburger letztlich zu wenig. Und der VfL Bochum kämpfte am Ende mit allen Mitteln, um den 2. Auswärtssieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen.
Und dadurch haben die Bochumer jetzt 6 Punkte Vorsprung auf die Augsburger, die auf dem Relegationsplatz liegen. Noch ein Grund mehr zur Freude für Doppeltorschütze Sebastian Polter.
Klar ist Augsburg ein sehr erfahrener Bundesliga-Verein, das wissen wir. Und es ist ja auch sehr, sehr schwer, hier in Augsburg zu spielen. Und das wussten wir vor dem Spiel. Deswegen sind wir so glücklich, dass wir diese 3 Punkte holen. Und dass ich damit 2 Toren dazu beitragen konnte, ist natürlich für mich auch schön. Für mich auch der erste Doppelpack in der Bundesliga. Das macht einen sehr, sehr stolz.
Und ebenfalls zufrieden und glücklich können die Mainzer sein. Sie schieben sich auf den 7. Platz vor und damit vorbei am VfL Wolfsburg. Denn die Mainzer besiegen die Wölfe mit 3:0. Vor allem dank 2 früher Tore. Florian Winkler.
Ein Mainzer Blitzstart zog Wolfsburg früh den Stecker. Bereits in der 2. Minute traf Jonathan Burkhardt sehenswert und direkt herausgespielt zur Führung für die Rheinhessen. Nur 2 Minuten später war es Anton Stach, der nach einer Ecke per sattem 20-Meter-Schuss auf 2:0 erhöhte. Der VfL geschockt, fand offensiv überhaupt keine Mittel und Wege. Auch nach der Pause waren die Mainzer näher dran am 3. Treffer als schwache und ideenlose Niedersachsen am Anschluss. Für den negativen Höhepunkt sorgte Wolfsburgs Abwehrmann Lacroix, der kurz vor Schluss per Kopf ins eigene Tor traf. Mainz gewinnt verdient nach 4 Spielen ohne Sieg mit 3:0. Bei den Wölfen wiederum bahnt sich nach der 3. Pflichtspielpleite eine handfeste Krise an.
Ein früher Doppelpack also durch Jonathan Burkhardt und Anton Stach für die Mainzer. Und Stach kann nach dem Spiel kaum glauben, was da passiert ist.
Was habe ich aber auch noch nicht erlebt. Nach 3-4 Minuten 2 Tore, nee, das hatte ich noch echt noch nicht. Das hat heute natürlich dann super geklappt mit den 2 Toren ganz früh. Und dass es so klappt, haben wir uns jetzt nicht vorgenommen. Aber wir wollten einfach direkt da sein, direkt zeigen, dass es hier gar nichts zu holen gibt.
Und gar nichts zu holen gab es auch für die Frankfurter. Sie bleiben damit im unteren Tabellendrittel, während die Hoffenheimer durch den 3:2-Sieg auf den internationalen Platz springen, nämlich schon Platz 4. Julia Metzner mit dem Spielbericht.
Ohne Zuschauer geht für Frankfurt nichts. Im Geisterspiel in Hoffenheim jubelten die Gastgeber der TSG. Dabei ging die Eintracht nach einer Viertelstunde durch Boré in Führung. Aber noch vor der Pause drehte Hoffenheim das Spiel, führte nach 45 Minuten durch die Tore von Geiger und Rüther mit 2:1. In der zweiten Halbzeit wollte die Eintracht viel, aber die TSG baute die Führung aus. Samaseku traf zum 3:1. Mehr als der Anschlusstreffer durch Paciencia gelang Frankfurt nicht. Das 2:3 ist damit nach 3 Siegen zuletzt die erste Niederlage. Hoffenheim dagegen untermauert seine Heimstärke, gewinnt zum 5. Mal in Folge daheim und klettert auf Platz 4.
Und in der zweiten Liga rückt der erste FC Nürnberg an die Aufstiegsplätze ran. Die Nürnberger liegen nach dem 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel nur 2 Punkte hinter Platz 2. Erich Wartusch.
Zum ersten Mal in dieser Saison traf der FCN in der Anfangsviertelstunde. Manuel Scheffler nutzte schon nach 6 Minuten aus, dass Kiel den Ball hinten nicht rausbrachte. Während Mats Möller-Daly gleich 3 richtig gute Chancen vergab, machte es Erik Schuranov nach 63 Minuten besser. Sein fulminanter Schuss links oben in den Kasten unhaltbar für Kiels Keeper. Nur ganz am Schluss musste Nürnberg dann doch noch zittern, als Julian Korb mit einem Weitschuss noch den Anschlusstreffer erzielte. Doch auch ohne Fans brachte das Team von Trainer Robert Klaus den Vorsprung ins Ziel. Trotz Geisterspielatmosphäre, also ein erwärmender Sieg für den Club.
Und außerdem trennen sich Rostock und Ingolstadt 1:1. Und das gleiche Ergebnis hat es auch bei Sandhausen gegen Paderborn gegeben. Den Treffer zum Unentschieden erzielen die Sandhäuser in der Nachspielzeit. Und beim Spiel Dortmund gegen Bayern hat Haaland ausgeglichen 2:2 dort jetzt. Wir gehen nach England, denn dort hat gerade ein Regierungsbericht festgestellt, viele Clubs in der Premier League sind schlecht geführt, mit rücksichtslosen Entscheidungen und Besitzern, die nicht mehr die Interessen der Fans berücksichtigen. Dieses Urteil ist das Ergebnis von mehr als 130 Gesprächen, die die ehemalige Sportministerin Tracy Crouch mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem englischen Fußball geführt hat. Dazu noch Fanumfragen. Und der Bericht beschreibt nicht nur die aktuelle Lage, sondern macht auch konkrete Änderungsvorschläge. Unter anderem soll es eine unabhängige Aufsichtsbehörde geben. Und wenn die kommt, dann wäre das eine Revolution in der Regulierung des Profifußballs. Thorsten Poppe mit den Einzelheiten.
Der Protest ist groß bei englischen Fans im Frühjahr dieses Jahres, als die Super League eingeführt werden sollte. Eine praktisch geschlossene Liga mit europäischen Spitzenclubs abseits anderer Wettbewerbe wie der Champions League. Die englische Premier League hätte mit 6 Clubs die meisten Teilnehmer gestellt. Nur auf massiven Druck der englischen Fans ist diese Idee quasi über Nacht vorerst gestorben. Doch daraus resultieren für den englischen Fußball enorme Konsequenzen. Denn kurz nach dem Scheitern kündigt die britische Regierung an, die Strukturen im Fußball zu prüfen und neue Regeln für die Premier League zu entwickeln. Unter der Leitung der früheren Sportministerin und heutigen Abgeordneten Tracy Crouch. Jetzt hat sie den Abschlussbericht vorgestellt.
But ultimately it will ensure that Footballclubs have good financial regulation in place.
Letztendlich stellt der Report sicher, dass Fußballclubs gute finanzielle Regulierungen und eine gute Unternehmensführung haben. Zudem müssen sie sich mit ihren Fans auseinandersetzen, die einen großen Teil zu diesem Report beigetragen haben. Alles in allem wird das den englischen Fußball zukünftig stärken.
Really think that it will strengthen English football,
sagt Crouch der BBC. Der sogenannte Fan-led Review listet dabei knapp 50 Empfehlungen auf, die eingeführt werden sollen. Es soll ein Vetorecht für Fans geben, die so bei einer Reihe von grundlegenden Entscheidungen mitreden dürften. Zum Beispiel beim etwaigen Verkauf des klubeigenen Stadions oder falls aus Marketinggründen die Vereinsfarben neu gestaltet werden sollen. Aber auch, wenn der Club an einem neuen Wettbewerb teilnehmen möchte.
I'm absolutely confident that the recommendations that we put into this report would stop any future European Super League.
Wir sind davon absolut überzeugt, dass die Empfehlungen unseres Reports eine europäische Super League zukünftig stoppen werden. Wir haben deutlich gemacht, dass dies auch Teil der Lizenzbedingungen sein wird und vor allem den Fans ein Vetorecht einräumt, die zukünftig für solche Wettbewerbe zustimmen müssten.
Over future competitions for their clubs.
Eine unabhängige Aufsicht soll diese Maßnahmen regelmäßig überprüfen. Selbst einen Namen gibt es dafür schon, Independent Regulator for English Football, kurz IREF. Und die neue Aufsichtsbehörde soll sehr weitreichende Befugnisse erhalten. Sie soll einerseits die finanzielle Situation der Clubs prüfen, so wie das beim Lizenzierungsverfahren in der Bundesliga passiert. Die Behörde soll aber auch die Eignung und Integrität von Clubbesitzern regelmäßig überprüfen. Dieses Vorgehen erinnert eher an eine Bankenaufsicht. Es wäre ein einmaliger Vorstoß im europäischen Profifußball. Für Martin Endemann von den Football Supporters Europe, die Fußballfans aus ganz Europa vertreten, ist dies sogar der ganz große Wurf.
Hier muss man natürlich auch fast schon wieder den Initiatoren der Super League danken, ohne die es nicht dazu gekommen wäre, dass dieser Fan-led Review so schnell vonstatten geht. Und natürlich ist es gut zu sehen, dass in einem Land, wo der Fußball so durchkommerzialisiert ist, wie in England, auch dort gemerkt wurde, okay, vielleicht kann es so nicht weitergehen. Das gibt natürlich auch Hoffnung für andere Länder.
Die Regulierungsbehörde IREF soll sogar dafür sorgen, dass das Geld im britischen Fußball gerechter verteilt wird. Dafür soll eine Transferabgabe eingeführt werden. Wenn ein Premier League-Club einen Spieler kauft, soll ein Teil der Ablöse an den Breitensport fließen. Im Gespräch sind dabei 10%. Das würde laut dem Crouch-Report in etwa 160 Millionen Pfund jährlich bedeuten. Dass es Reformen braucht, sieht inzwischen auch die Premier League so, wie der Vorsitzende der Liga Richard Masters im BBC-Interview erklärt.
Wir sind offen für eine unabhängige Regulierungsbehörde und wollen Details mit der Regierung besprechen.
Allerdings seien viele Maßnahmen auch ein massiver Eingriff in den Profifußball, stellt Masters klar.
Es stellt einen bedeutenden Wandel dar. Es steht für Veränderung. Wir müssen aufpassen, dass wir der Premier League und dem englischen Fußball keinen Schaden zufügen. Wir müssen darauf achten, das richtige Gleichgewicht zu finden.
Viele Details müssen also noch geklärt werden. Mögliche Reformen in England würden aber auch die Debatte über die 50+1-Regel in Deutschland verändern. Diese Regel beschränkt den Einfluss von Investoren im deutschen Fußball und ist auch deshalb ein so großer Streitpunkt, weil es eine solche Regulierung eben im englischen Fußball nicht gibt. So hat letztens DFL-Boss Christian Seifert dazu in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung angemerkt, dass die englische Premier League ja nicht nur Scheiß oder Oligarchen, sondern auch hochprofessionelle US-Investoren umfasse. Doch selbst die müssten sich einer regelmäßigen Überprüfung unterziehen, sollte der Crouch Report wie geplant umgesetzt werden. Für Martin Endemann auch ein Zeichen für andere europäische Ligen, vor allem für die Bundesliga.
Weil es natürlich auch für Deutschland eine interessante Debatte ist. Wir haben jetzt wieder die Frage, wo soll es hingehen mit dem deutschen Fußball? Wie viel Regulierung braucht oder soll der deutsche Fußball haben? Und natürlich ist es da auch für deutsche Fans sehr relevant, was dann hier in England aus diesen Ideen wird.
Da die englische Regierung den Report beauftragt hat, steht sie dem Vorschlag einer unabhängigen Kontrollinstanz für den Profifußball positiv gegenüber. Im Frühjahr 2022 sollen dafür die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. In welcher Form diese letztendlich ausgestaltet werden, wird auch Einfluss auf den europäischen Fußball haben.
Thorsten Poppe darüber, wie der englische Profifußball reguliert werden könnte. 31-21, das war das erste Ergebnis der deutschen Handballerinnen bei der WM in Spanien, da ging es gegen Tschechien. Und heute dann im zweiten Gruppenspiel ein noch besseres Ergebnis, 36-22 gegen die Slowakei. AD-Reporter Thorsten vom Wege hat das Spiel verfolgt. Herr vom Wege, waren die Deutschen wirklich so gut?
Ja, die waren so gut. Die haben schon zum Auftakt gegen Tschechien mit einer sehr, sehr stabilen Abwehr vor glänzend haltenden Torhüterinnen aufwarten können. Dazu einem hohen Tempo über den gesamten Spielverlauf hinweg. Na gut, gegen die Tschechinnen waren es dann in den letzten 10 Minuten ein paar Schludrigkeiten, die dazwischen kamen. Aber heute gegen die Slowakei hat man wirklich von der ersten bis zur letzten Minute da durchgespielt. Und demzufolge ist so ein Torerfolg mit 14 Toren Differenz, das hat man bei einer WM gegen europäische Mannschaften auch nicht alle Tage, durchaus als verdient zu bezeichnen.
Bei den vergangenen Turnieren ist es ja oft so gewesen, dass das Team dann in den entscheidenden Spielen so ein bisschen den Kopf verloren hat. Wie wirkt das Team jetzt auf Sie? Ist das gefestigter? Was geht da?
Ja, das ist genau die große Frage, die wir alle noch nicht beantworten können. Wir haben es eben leider zu oft erlebt in der Vergangenheit, dass die deutsche Mannschaft teilweise glänzend gespielt hat bei Welt- und Europameisterschaften. Und immer wenn es drauf ankam, da versagten dann die Nerven. Das war in schöner Regelmäßigkeit so und deswegen hat man eben zum Beispiel auch die letzten Olympischen Spiele nicht gesehen. Auch da waren die Chancen groß, zu Olympia zu fahren oder eben selbst bei Welt- und kontinentalen Titelkämpfen zu mehr Erfolgen zu kommen als zu 7. oder 9. Plätzen. Jetzt beginnt man wieder sehr stark und man hat einen neuen Modus bei dieser WM, weil es ja nun 32 Mannschaften sind. Und da darf man sehr gespannt sein, wie das weitergeht, diese Reise der deutschen Mannschaft. Aber ein guter Auftakt war das allemal und der macht tatsächlich Hoffnung auf mehr.
Wie geht es denn jetzt für die Deutschen jetzt weiter? Sie haben den Modus angesprochen. Da gibt es ja dann auch noch eine Hauptrunde. Was sind so die nächsten Schritte jetzt?
Genau, das ist ein Mammutturnier. Also das nächste Spiel ist bekanntlich, das wissen wir seit Zeperberger, immer das Schwerste. Und diesmal stimmt es tatsächlich in der Vorrundenfinalbegegnung, wenn man das so sagen darf. Da geht es gegen die Ungarinnen. Das ist dann noch ein anderer Schnack als Tschechien oder die Slowakei. Aber auch da sind die Deutschen alles andere als chancenlos. Qualifiziert für die Hauptrunde sind sie nach diesen zwei Erfolgen. Und in der Hauptrunde trifft man dann noch mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Däninnen. das ist oberstes Regal, auf Korea, die waren mal oberstes Regal, und auf einen der beiden afrikanischen Vertreter, Kongo oder Tunesien. Und die beiden ersten Mannschaften dieser Hauptrunde, die kommen dann ins Viertelfinale und ab dann gibt es K.O.-Spiele, also Viertelfinale, Halbfinale und dann, naja, entweder das große oder das kleine Endspiel.
Wie wichtig ist das für den deutschen Frauenhandball, dass jetzt mit Borussia Dortmund auf Vereinsebene es ein Team gibt, das in der Champions League tatsächlich mal gute Chancen hat, dort die Gruppenphase zu überstehen?
Also, dass die Dortmunderinnen da die Chance haben, ist sicherlich eine Momentaufnahme. Das muss man so deutlich sagen. Da haben in der Vergangenheit auch andere Mannschaften sich versucht, sei es Metzingen oder sei es der Thüringer HC. Da gehört auch ein bisschen Losglück dazu. Aber eins ist mal richtig, mit Dortmund hat sich hier eine neue Kraft etabliert im deutschen Handball. Sicherlich auch möglich gemacht, weil man eben unterm großen Dach der Borussia ist. Und das ist für den deutschen Handball schon wichtig, dass man da so ein bisschen heraustritt aus dem Schattendasein. Denn es war eben immer so ein Mauerblümchen-Dasein, was die deutschen Handballerinnen da im Schatten der Männer, die da alles dominieren, geführt haben. Und demzufolge wäre so ein sportlicher Erfolg natürlich erstmal ein richtiger Weckruf, um auch einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen, ja, auch Frauen spielen extrem attraktiven Handball.
Vielen Dank, Thorsten vom Wege, für diese Informationen zum deutschen Frauenhandball bei der WM und dann auch bei den Vereinen. Wir gehen zum Wintersport. Für viele Jahre waren deutsche Biathletinnen und Biathleten Stammgäste auf den Weltcup-Podesten, aber das hat sich geändert. Andere Nationen haben auf die Deutschen aufgeholt und sie überholt. Und deswegen reichen zwar gute, aber nicht sehr gute. Deswegen reicht es nur zu guten, aber eben nicht mehr zu sehr guten Ergebnissen bei den Rennen, wie zum Beispiel heute in Östersund. Thomas Kunze berichtet.
Man kann nicht wirklich unzufrieden sein mit diesem Biathlon-Tag. Platz 4 in der Männerstaffel, die Ränge 5 und 8 für Franziska Preuß und Dennis Herrmann in der Verfolgung. Das sind gute Ergebnisse, aber es fehlt eben der letzte Schritt aufs Podest. Ganz besonders ärgerlich war der Start für Franziska Preuß, die gleich den ersten Schuss daneben setzte und sich beim Sieg der Norwegerin Marte Olsby-Reuseland damit selbst unter Druck setzte.
Ja, ich war mir dann nicht ganz so sicher wegen dem Wind, aber ich habe dann das Trefferbild auf der Runde gekriegt und das ist dann immer beruhigend, wenn jetzt einfach der Fehler Schießfehler war, weil dann weiß man, dass man den Wind schon richtig eingeschätzt hat. Und am Ende der Nuller stehen freut mich halt richtig. Ja, war schon okay, das Rennen.
Okay ist genau die Kategorie, in der sich auch das Männerrennen abspielte. Erik Lesser überzeugte als perfekter Startläufer. Danach sammelten sich aber dennoch 6 Nachlader an. Insgesamt ein normaler Wert, aber andere Nationen sind eben noch läuferisch überlegen. Deswegen war am Ende für Schlussläufer Philipp Navrat nicht mehr als der 4. Platz möglich. Der Sieg ging nach Norwegen vor Frankreich und Russland.
Kein Podest also beim Biathlon. Bei den nordischen Disziplinen ist es besser gelaufen. Martin Thiel.
Es war ein Wimpernschlagfinale nach einer Windlotterie inklusive Aufholjagd. Die deutschen Skispringer werden beim Teamspringen im polnischen Wisla hauchdünn Zweiter hinter Österreich. Dabei mussten Karl Geiger und Co. nach Durchgang 1 schon fast alle Hoffnungen auf eine Top-Platzierung aufgeben. Markus Eisenbichler landete bereits nach 107 Metern. Der Rückstand war riesig. Im zweiten Durchgang aber flog Eisenbichler 130 Meter weit. Und da seine Teamkollegen Stefan Laie und Pius Paschke konstant gut sprangen und Karl Geiger zum Abschluss 125 Meter weit flog, reichte es beinahe noch ganz nach vorn. Der zweite Platz hinter Österreich und vor Slowenien fühlt sich aber nach der Windlotterie an wie ein Sieg. Erik Frenzel, der Olympiasieger, legte den Grundstein zu einem starken Staffelrennen der deutschen Kombinierer. Mit dem besten Sprung auf 97,5 Meter übernahm er die Führungsrolle. Manuel Feist, Terenz Weber und Vinzenz Geiger sprangen ebenfalls gut und so ging das deutsche Quartett an Position 1 ins 4x5 Kilometer Langlaufrennen. Es war aber klar, dass die starken Norweger das aufholen würden. Und so gingen die Schlussläufer Vinzenz Geiger und Jarl Magnus Rieber gemeinsam auf die letzten 5 Kilometer. Jarl Magnus Rieber führte den Schlussspurt von vorne an. Geiger attackierte, kam aber nicht vorbei. Am Ende Platz 2 für Deutschland im einzigen Staffelrennen vor den Olympischen Spielen in Peking. Aber das deutsche Quartett weiß jetzt, an einem guten Tag sind auch die Norweger zu schlagen.
Er läuft und läuft und läuft. Mit diesem Spruch hat VW in den 60er Jahren den Käfer beworben. Wenn man Bobfahrer Francesco Friedrich bewerben wollen würde, dann wäre der passende Slogan: Er siegt und siegt und siegt. Beim 5. Weltcuprennen in Altenberg gab es heute nämlich im Zweierbob den 5. Sieg. Alexander Schubert.
Dabei hatte Francesco Friedrich nach dem ersten Lauf nur auf Platz 3 gelegen, mit Fehlern von der ersten durchgängig bis zur letzten Kurve. Dass Friedrich nach Lauf 1 noch in Schlagdistanz war, sicher für ihn zur Halbzeit noch das Beste. Durch einen guten zweiten Lauf kam der Pirnaer dann noch von Rang 3 auf Platz 1 vor und gewann das Rennen. Johannes Lochner, der nach dem ersten Lauf noch geführt hatte, hatte im zweiten Lauf ein großes Problem mit dem Innenvisier, konnte kaum was sehen und musste sich mit Platz 2 begnügen. Platz 5 am Ende für den dritten Deutschen im Bunde, Christoph Hafer. Im Monobob-Rennen der Frauen am Vormittag kam beim Sieg der Amerikanerin Kaylee Humphreys die Winterbergerin Laura Nolte als beste Deutsche auf Rang 3.
14 Jahre lang hat es gedauert, bis die deutschen Tennisspieler es mal wieder in das Halbfinale des Davis Cup geschafft haben. Und das, obwohl der beste deutsche Spieler, Alexander Zverev, keine Lust auf dieses Format hatte. Im Halbfinale heute sind die Russen dann aber zu stark gewesen. Da hilft auch kein Sieg im Doppel. Ina Kast berichtet.
Mit der Nummer 2 und Nummer 5 der Tenniswelt waren die Russen schlichtweg zu stark besetzt. Zunächst verlor Dominik Köpfer gegen Andrei Rublev in unter einer Stunde das erste Einzelmatch mit 4:6 und 0:6. Anschließend musste Jan-Lennard Struff gegen den US Open-Champion Daniil Medvedev ran. Struff wirkte motiviert und sehr fokussiert. Durch ein einziges schwächeres Aufschlagspiel musste er den ersten Satz aber an den Russen abgeben. Im zweiten Durchgang wurde Medvedev zwischenzeitlich von Nasenbluten gestoppt. Als der Russe dann zum Matchgewinn servierte, schnupperte Struff zwar am Break, musste sich aber nach etwas mehr als einer Stunde geschlagen geben. Damit steht das russische Team nun im Finale gegen Kroatien. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft dürfte mit der ersten Halbfinalteilnahme seit 14 Jahren sehr zufrieden sein. Während viele andere Nationen auf ihre besten Tennisprofis zurückgreifen konnten, musste Deutschland auf Olympiasieger Alexander Zverev verzichten.
136 Züge, fast 8 Stunden Spielzeit. Es war das längste Spiel im Finale einer Schach-WM gestern Abend zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniachtchi. Und es war der erste Sieg für Carlsen nach 5 Unentschieden. Und auch heute hat es wieder ein Remis zwischen den beiden gegeben. Carlsen führt also weiter bei dieser WM. Und diese Spiele verfolgen Zehntausende im Internet live. Und noch mal mehr gucken und lesen die Analysen. Und die Aufmerksamkeit für Schach ist im vergangenen Jahr noch mal größer geworden, wegen der Pandemie und einer Netflix-Serie. Christian von Stülpnagel über den Schachboom und ob der auch in Deutschland ankommt.
Vor der Corona-Pandemie hat Georgios Tsoulidis vor allem aus Spaß Videos über das Schachspielen ins Internet gestellt. Als The Big Greek erklärt er seit Sommer 2019 Spielzüge und analysiert Partien.
Das lief dann halt so bis März, April 2020 so nebenbei. Zu dem, was ich sonst gemacht habe. Ich hatte so 2.000 bis 3.000 Abonnenten. Aber dann kam halt die Covid-Pandemie und parallel dazu wuchs mein Kanal exponentiell.
Denn im Lockdown löst dieses uralte Spiel eine neue Faszination aus. Die Suchanfragen bei Google nach den Schachregeln verdreifachen sich innerhalb weniger Tage. Als dann auch noch die Netflix-Serie Das Damen-Gambit erscheint, gibt es einen Run auf Schachbretter. Der US-amerikanische Sender NPR scherzt, sie seien bald so beliebt wie Toilettenpapier zu Beginn der Pandemie. Und auf einmal schauen zehntausende Menschen Tsoulidis dabei zu, wie er Spieleöffnungen erklärt oder derzeit täglich die WM-Spiele zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniachtchi kommentiert und analysiert. Nur der Deutsche Schachbund profitiert von diesem Boom zunächst nicht. Im Gegenteil, erklärt Präsident Ulrich Krause. Weil der Spielbetrieb wegen Corona eingestellt werden musste, hat sein Verband 2020 sogar Mitglieder verloren. In diesem Jahr ist die Lage besser.
Was wir jetzt feststellen, wo wir die Vereinsheime wieder öffnen können und auch wieder normalen Spielbetrieb haben, dass wir tatsächlich viele neue Mitglieder haben. Also wir haben den Mitgliederverlust, den wir erlitten haben durch den Lockdown, im Prinzip schon wieder ausgeglichen inzwischen, zumindest im Erwachsenenbereich.
Insgesamt ist Deutschland einer der größten Schachmärkte der Welt. Die Schachbundesliga gilt mit internationalen Stars wie dem US-Amerikaner Fabiano Caruana als eine der besten überhaupt. Deutsche Spieler sucht man in der Weltspitze aber vergebens. Der Beste ist derzeit Alexander Donschenko auf Platz 97 der Weltrangliste. YouTuber Tsoulidis sieht dafür vor allem einen Grund.
Schach als Beruf in Deutschland gilt so ein bisschen als total abwegig fast schon. Es fehlt halt an Leuten, die auch wirklich bereit sind, Tag ein, Tag aus, sich nur mit diesem Spiel zu befassen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Der Stellenwert für Schach ist in Deutschland zu niedrig, findet auch Elisabeth Peetz. Die Profispielerin hat sich im November als erste deutsche Frau den Rang des Großmeisters erspielt.
Das größte Problem ist, dass es einfach in der Gesellschaft nicht so anerkannt ist. Also ich war mehrmals in meinem Leben Weltmeisterin geworden oder eben auch Europameisterin im Erwachsenenbereich. Aber von der Regierung habe ich da nie was gehört. Wenn man in einem anderen Land wie Indien oder in Russland Weltmeister wird, dann ist man Staatsheld und wird von Putin persönlich im Empfang genommen.
Und auch bei der Talentförderung sieht Peetz Nachholbedarf.
Zum Beispiel, wenn man in China ein Talent ist im Alter von, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahre, dann werden die Eltern eine Wohnung in Peking bekommen und das Kind wird jeden Tag 6 Stunden trainiert. Also das gibt richtige Programme dafür. In Russland ist auch das Programm für Unterricht und fürs Training viel intensiver als in Deutschland.
Das möchte Ulrich Krause ändern. Seit dem vergangenen Jahr gibt es deshalb U8-Meisterschaften, wo 6- bis 8-Jährige um Titel spielen.
Und da müsste man dann schon in dem Bereich mit der Leistungsförderung durch wirklich qualifizierte Trainer und so weiter einsteigen.
Aber auch da sieht Peetz ein Problem. Es gäbe schlicht zu wenig gute Trainer.
Also wir haben zwar gute Trainer, aber wir haben nicht genügend, um alle Talente wirklich kontinuierlich zu trainieren.
Immerhin, bei der Gleichberechtigung zwischen Männer- und Frauenschach sieht Peetz Deutschland auf einem guten Weg. Zwar sind Frauen im Schach noch immer stark unterrepräsentiert, aber es bewege sich in die richtige Richtung, auch von Seiten des Verbandes. Es gebe Trainingsprogramme für Nachwuchsspielerinnen und man bekomme jetzt die gleichen Fördergelder und Trainingsmöglichkeiten.
Deswegen sage ich ja, dass es uns so gut geht und dass jetzt eigentlich der Deutsche Schachbund, vor allem was Gleichberechtigung angeht, ein absoluter Vorzeigeverband ist.
Und mit Vincent Keimer schafft es vielleicht bald auch ein Deutscher wieder in die Weltspitze. Der 17-Jährige gilt als das derzeit größte deutsche Schachtalent und könnte zu einer Identifikationsfigur im deutschen Schach werden.
Wir haben mit dem Vincent Keimer eben diesen Vorzeigespieler. Und wenn der tatsächlich auch international bis ganz nach oben kommt, dann hat das ja auch immer den Effekt, dass viele andere Kinder und Jugendliche ihm nacheifern. Der berühmte Boris Becker-Effekt quasi.
Sagt Ulrich Krause. Und auch Schach-YouTuber Sulaides hofft, dass Spieler wie Keimer zu deutschen Vorbildern werden. Dass der Corona-Boom nur ein Hype war, das denkt er nicht. Denn
viele Leute sind hineingespült worden in diese Schachbubble und viele von denen bleiben auch dran.
Sagt der Schachkommentator The Big Greek im Beitrag von Christian von Stülpnagel. Zwei Männer, die sich in der Wüste einen Kampf um den WM-Titel liefern, das trifft nicht nur auf die Schach-WM zu, die in Dubai stattfindet, sondern auch auf die Formel-1-WM. Die fährt an diesem Wochenende in Saudi-Arabien. Da lautet das Duell Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Verstappen hat 8 Punkte Vorsprung, könnte morgen also Weltmeister werden. Die bessere Quali hatte heute aber Hamilton. Volker Hirt.
Souveränität schlägt Wagemut. Lewis Hamilton fuhr auf Sicherheit. Max Verstappen reizte sein Auto und sein Talent voll aus, überzog dabei, war auf dem Weg zur sicheren Pole Position, knallte aber wenige Kurven vor Ende der Runde in die Streckenbegrenzung. Es blieb die drittbeste Zeit für ihn. Verstappen startet also hinter den Mercedes. Lewis Hamilton steht am Start ganz vorne, vor Valtteri Bottas. Enttäuschung auch für Sebastian Vettel. Er war nur 17. Mick Schumacher startet als 19. Schwacher Trost. Die beiden Deutschen waren jeweils besser als ihre Teamkollegen.
Und damit nähern wir uns dem Ende von dieser Ausgabe von Sport am Samstag. Beim Spiel Dortmund gegen Bayern steht es weiterhin 2:2 Stimmen. Und den Spielbericht gibt es dann um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Und noch ein Hinweis, wir haben ja den DUSB ausgiebig in dieser Sendung auch schon thematisiert. Aber auch meine Kollegin Marina Schweizer wird das morgen nochmal tun im Sportgespräch mit niemand anderem als dem frisch gewählten DUSB-Präsidenten Thomas Weikert. Diese Sendung hören Sie dann morgen. Das war's für heute. Mein Name ist Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören.